Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Hier gibt es nicht nur Infos, sondern auch qualifizierte Meinungen rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Diese Episode ist die Audioversion der Bernecker TV-Sendung Die Woche als Gespräch von Moderator Walter Thissen mit Altmeister Hans A. Bernecker. Diese Sendung wurde am 1. Juli 2020 aufgezeichnet und am 8. Juli 2020 im Bernecker TV veröffentlicht. Und nun Ton ab für diese neue Bernecker Opinion Podcast Episode. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV. Meine Damen und Herren, die Urlaubszeit macht sich auch in unseren Reihen bemerkbar. Dieses Gespräch mit Hans A. Bernecker haben wir schon am 1.7. aufgezeichnet. Wir wollen heute ein wenig herauszoomen aus dem kurzfristigen Börsenalltag und auf ein wenig auf übergeordnete Themen schauen. Dazu gehört auch die deutsche Ratspräsidentschaft, das deutsche Konjunkturpaket, konkret die Senkung der Mehrwertsteuer. Wir schauen in Richtung amerikanische Finanzszene inklusive den Blick auf die Fed und wir schauen auf den Ölpreis und last but not least auch auf den Goldpreis. Gleich geht's los. Hallo Herr Bernecker, ich grüße Sie.
Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls.
Herr Bernecker, mit dem 1. Juli startete die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, Laufzeit bis Jahresende. Natürlich spielt der Umgang mit den Folgen der Corona-Epidemie eine wichtige Rolle, aber die Position kann ja auch Chancen bieten, auf längerfristiger Sicht oder mit längerfristig aktuellen Themen dann auch Akzente zu setzen, zumal Deutschland mit Ursula von der Leyen ja auch an der Spitze der EU-Kommission vertreten ist und in diesem Tandem und mit entsprechend tiefen Taschen derzeit ja auch unterwegs zu sein scheint. Damit wären ja vielleicht auch größere Ambitionen denkbar. Wie hoch gewichten Sie dieses Thema und diese Chancen, die sich daraus ergeben?
Die Bundeskanzlerin setzt sich ein Denkmal. Und zwar für Europa und für Deutschland. Daran ist sie nicht aufzuhalten. Und wenn es 750 Milliarden Euro sein sollte oder 1 Billion Dollar, sie wird das durchziehen. Mit den Franzosen zusammen, die größten Profiteure davon sein werden. Das lässt sich unschwer sagen. Im Grundsatz ist dagegen nichts zu sagen. Eine andere Frage ist die Verhältnismäßigkeit, ob diese Zahlen richtig zusammengestellt sind und mit welcher Wirkung zu rechnen ist. Das steht absolut in den Sternen. Wir haben nach wie vor die Situation, dass alle das Gleiche wollen, nämlich Investitionen in allen möglichen Varianten, in Frankreich anders als in Spanien, Italien und Deutschland, was auch immer. Und was wird konkret daraus werden in seiner Effizienz für die Volkswirtschaften dieser Länder? Da habe ich meine Bedenken. Also, die Ziele und die Absichten sind richtig. Die Durchführung wird ungewöhnlich schwierig werden und ich bin nicht sicher, ob die Deutschen dabei nicht sehr, sehr viel mehr zahlen, als angemessen wäre. Das ist im Moment der Stand.
Und der 1.7. ist ja auch in anderer Hinsicht noch ein wichtiger Termin, nämlich in Bezug auf die Mehrwertsteuer, auf die Umsatzsteuer. Zielrichtung ist ja der Konsum mit der Absenkung oder temporären Absenkung der Mehrwertsteuer. GfK berichtete gegen Ende Juni über die Planung von 29% der Deutschen größere Anschaffungen vorzuziehen. Vom Statistischen Bundesamt gab es Anfang Juli die vorläufige Information über einen bereinigten Anstieg beim Einzelhandelsumsatz im Monat Mai um 13,9% gegenüber dem Vormonat beziehungsweise um 3,8% gegenüber dem Vorjahresmonat als vorläufige Werte. Was halten Sie von der Senkung der Mehrwertsteuer als Konjunkturinstrument? Und wie würden Sie insgesamt das Paket jetzt speziell mit Ausrichtung auf Deutschland sehen, auch inklusive der verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen? Welche Chancen folgen daraus konkret für die deutsche Konjunktur?
Also das gesamte Konjunkturpaket geht in Ordnung. Es ist sehr, sehr breitflächig, vielleicht ein bisschen zu breitflächig, aber ausgewogen. Das muss man sagen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass eine GroKo das so hinkriegt, aber es ist passiert und ist in Ordnung. Die Wirkungen sind unterschiedlich, aber im Wesentlichen positiv. Ob die Mehrwertsteuer eine Stimulanz da und dort sein kann, glaube ich schon. Selbst die Autoindustrie wird davon profitieren. Wichtig ist mir mehr die Wirkung, die psychologische Wirkung, die zweifellos positiv sein wird. Und zwar vom Konsum angefangen, das können Sie ja bei der GfK-Bemessung oder dem Index erkennen, wie bei allen anderen, also IFO, Einkaufsmanager und ZDW, die alle das gleiche Bild zeigen. nämlich nach dem Einbruch eine deutliche Erholung im ersten Ansatz, dem nun ab Juli, wo wir jetzt aus der Krise ja insofern herausgekommen sind, als wir nun alle Lockerungsmaßnahmen schrittweise umsetzen. Und dann erfahren wir eine relativ steile Entwicklung in der Größenordnung von vielleicht 5 bis 6% jetzt zurückgerechnet auf das Gesamtjahr, mit der Folge, dass die Annahmen von 10% niedrigeres Wirtschaftsvolumen in diesem Jahr mit Sicherheit nicht stimmt. Diese These kommt ja von DIHT. 6% dürfte eher der richtige Wert sein als berühmte Ausnahme, wie eben nach jeder Krise. Sie merken schon, mich regt das überhaupt nicht auf. Wir haben jetzt Juli und von jetzt an gehen wir Stufe für Stufe nach oben. Die eine Branche mehr, die andere weniger. Die Gastronomen müssen noch etwas warten, aus bekanntem Grund. Die Autos haben vielleicht eine bessere Chance oder was auch immer. Die größten Gewinner sind die Digitalisierungsexperten, die am meisten Geschäft demnächst erwarten können. 85% aller deutschen Firmen nach der jüngsten Umfrage erwägen deutliche Ausweitung und Änderung ihrer inneren Strukturen in den Firmen und des Marketings. Darin steckt erhebliche Power. Das gilt für den kleinen Bäcker genauso wie für den großen Konzern. Eine sehr interessante Entwicklung. Das Schlüsselwort heißt Digitalisierung, so komisch das klingt.
Schauen wir mal ein wenig internationaler auf den Markt. Ein Thema war in der jüngeren Zeit ja auch die anvisierte Lockerung der sogenannten Volcker Rule. Beispielsweise CNN berichtete darüber. Nun wird das Regelwerk sicherlich nicht jedem Anleger etwas sagen, aber es geht um einen sensiblen Bereich der Wirtschaft, nämlich um die Finanzwirtschaft, die natürlich auch nahe dran sind an den Kapitalmärkten. Was bedeutet es, ceteris paribus, wenn die Volcker Rule tatsächlich gelockert wird, zum einen für die Banken selbst und zum anderen auch für den breiteren Kapitalmarkt?
In den USA lebt der Kapitalmarkt natürlich in großem Umfang von den großen Banken und den anderen Institutionen wie Pensionfonds aller Art, Vorsorgeeinrichtungen. Alle haben das gleiche Problem. Sie bedürfen der notwendigen Steuerung der Geldmenge oder der Volumina, die der Markt hergibt. Die Volcker Rule ist ja nach der Finanzkrise eingeführt worden und war vertretbar. Jetzt zu lockern ist eine Frage des richtigen Dosierens. Wichtig wird sicherlich sein, dass man den Banken nicht voll Green Card gibt oder Carte Blanche gibt für Finanzierungen, aber eben Lockerungen. Und das reicht aus, die amerikanische Konjunktur zu stimulieren, die ja sehr breit gefächert ist. Man muss sich ja vorstellen, allein von der Börse her sind es über 5.000 Aktien, die da gehandelt werden. Und über 20.000 gehören over the counter noch mit dazu. Die werden ja nie genannt. Die sind an den Local Markets positioniert. Das heißt, so wie die Banken in der Lage sind, Liquidität zur Verfügung zu stellen, sei es für Direktinvestments, sei es für andere zur Finanzierung, so entsteht in den USA üblicherweise ein neuer Plafond für eine Konjunkturtendenz. Damit bin ich zufrieden.
Kommen wir von den Banken zur Notenbank der USA, zur Fed. Die Börsenzeitung berichtete kürzlich darüber, dass die Fed zwar den Geldhahn kräftig aufgedreht hat, und auch die Bilanzsumme ist dann nach oben katapultiert worden, von unter 4 Billionen auf über 7 Billionen Dollar. Aber für die aufgelegten Hilfsprogramme gibt es teils offensichtlich eine bemerkenswert niedrige Nachfrage. Nun kann man ja von unterschiedlicher Seite auf diese Medaille schauen. Variante A könnte sein, die Notenbank kann den Pferden den Trog voll Wasser kippen, aber wenn diese nicht trinken, verpufft der Effekt. Oder Interpretationsvariante B, die US-Wirtschaft und die Unternehmen sehen sich selbst so stark, dass sie diese Hilfe gar nicht benötigen, beziehungsweise die ganzen Regularien darum gar nicht in Kauf nehmen wollen oder müssen. Was ist Ihre Interpretation?
Also zunächst mal hat die Fed bereits vor 14 Tagen damit begonnen, ihre Bilanzsumme zu reduzieren. Sie hat ja in der Krise im März und April ihre Bilanzsumme um 400 Milliarden hochgefahren. Das war richtig als Feuerwehr. Jetzt nimmt sie sie zurück. Ich hoffe sehr, dass sie das sehr dosiert macht und sehr vorsichtig macht, denn sie berührt mit der Geldmenge immer direkt die Wall Street. Das ist nun mal zu machen, nicht zu ändern. Dann reden wir über das Klumpenrisiko. Das ist ja ein bekanntes Thema. Wenn die Geldmenge reduziert wird, so wie im vierten Quartal 2018, ich habe das ja gelegentlich schon erzählt, dann werden die Klumpenrisiken, also Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft und so weiter, die werden dann verkauft. Und wenn es dort zu Realisierungen kommt, also zu Gewinnmitnahme, dann wird das schwierig. Denn das ist nun mal das Risiko einer Klumpenkonstruktion. Ich sehe deshalb die nächsten 4 bis 6 Wochen etwas skeptisch und ich hoffe sehr, dass die Fed weiß, wie sie dies steuert. Wenn wir darüber hinwegkommen, bin ich damit einverstanden. Also, Volker Hohl und sonstige Erleichterungen sind richtig, dagegen ist nichts einzuwenden. Denn die Amerikaner oder die Fed steht ja nur für Amerika und die muss nicht Rücksicht nehmen auf irgendwelche Länder, anders als die Aufgabenstellung der EZB, die sich überhaupt beide nicht miteinander vergleichen lassen. Je mehr Geld zur Verfügung steht, desto mehr wird in den USA investiert. Das ist nun mal so, die Investitionsfreude der Amerikaner ist nun weitaus größer als die der Europäer.
Werfen wir auch noch einen Blick auf den Ölmarkt. Der Ölpreis hat sich ja von seinem Tief, von seinem Schocktief, kann man sagen, sehr, sehr kräftig erholt. Könnte nun aber charttechnisch erstmal so ein bisschen in Terrain kommen, wo es auch Gegenwind geben könnte. Wie ist Ihre kurzfristige Einschätzung zum Öl selbst und daraus abgeleitet auch zu Ölaktien wie ExxonMobil beispielsweise, auch eine Chevron?
Die Situation am Ölmarkt ist etwas kompliziert, weil 3 Themen im Raum sind. A, der noch ungelöste Konflikt Russland-Saudi-Arabien hinsichtlich der Tagesförderung und des darauf gültigen Preises. Das ist noch nicht gelöst. Zweitens, die Rolle der Airlines, die ja im Terminmarkt ab etwa dem 20. Februar ihre wesentlichen Kontrakte zurückfahren mussten oder verkaufen mussten mit den berühmten Einbrüchen. Infolge eben der zurückgenommenen Bedarfe aller Airlines. So wie die Airlines nun wieder langsam den Fahrplan ausweiten, die Lufthansa ja ab 24.10. schon bis zu 50%, so wird die Nachfrage im Terminmarkt für Öl wieder anziehen. Aber nicht explosionsartig, sondern Schritt für Schritt. Und dann kommt das dritte Thema in den Raum. Die Frage, wo liegt der nötige Preis? Alle OPEC-Staaten haben einheitlich gesagt, 65, 60 bis 70 Dollar das Barrel sind nötig, um die Haushaltsdefizite dieser Staaten zu regulieren. Saudi-Arabien 70, teilweise gab es sogar Rechnungen bis 80. Das ist die Zielgröße. Also müssen wir damit rechnen, dass die Araber alles tun werden, um diese Größenordnung, jetzt sagen wir mal von 60, 65 Dollar, das Barrel jetzt als Mischwert zwischen beiden Preisen, Brent und WTI. Und dahin geht der Preis, Schritt für Schritt, nicht schnell, weil die 3 Komponenten, die ich gerade erwähnt habe, mich zum Teil ja auch konterkarieren. Also das ist ein Schritt für Schritt. Aber darauf kann man setzen. Wer also will, kann darauf den Ölpreis oder sogar eine Ölwette machen.
Also mit Long-Ausrichtung oder als Short-Ausrichtung? Erstmal ganz kurzfristig.
Als Long. Aber ich habe die 3 Komponenten gerade genannt. Mhm. Wobei die wahrscheinlich wichtigste sein wird, die notwendigen Käufe aller Airlines der Welt, die stehen alle in der gleichen Situation, tätig zu werden, so wie ich gerade gesagt habe, je nachdem, wie die wieder ihre Destination hochfahren.
Okay, ich hake da mal ein und setze ein Argument vielleicht dagegen als Rückfrage. Es gab ja jetzt von Royal Dutch Shell die angepasste mittel- und langfristige Prognose und in dem Kontext auch erhebliche Abschreibungen oder Wertberichtigungen. Umfang war, glaube ich, 15 bis 22 Milliarden Dollar. Das spiegelt ja schon auch eine etwas vorsichtigere und etwas pessimistischere Erwartungshaltung dieses Ölmultis ja für die Zukunft wieder, oder? Wie ist Ihre Interpretation davon?
Also wir haben einen Ölboom oder Preisboom von 100 oder derartige Dollar per Barrel gibt es natürlich nicht mehr. Dagegen steht allein die Tatsache des Benzinverbrauches wiederum weltweit. Wenn es tatsächlich zu einer E-Mobility Entwicklung der genannten Art, wie allgemein angenommen wird, wonach etwa 30% aller PKWs der Welt mit auf E-Basis fahren oder Brennstoff, dann ist die Grundnachfrage nach Benzin sicherlich zu reduzieren. Die glaubhaften Schätzungen liegen bei etwa wenigstens um die 20% gegenüber den früheren Maßstäben. Darauf wird also der Preis Rücksicht oder der Markt Rücksicht nehmen und deshalb sage ich 110, 100 und derartige Preise gehen nicht. Aber 60, 70, wie ich gerade gesagt habe, das wird ein mittlerer Preis werden, der angestrebt werden kann und sich eigentlich auch vom Mengenverhältnis anbietet.
Bleiben wir auf der Commodity-Bühne schauen, aber auf Gold als Seitenblick und auch abschließend zu diesem Gespräch. Schon seit 2018 ist das Edelmetall hier am Aufwärtstrend unterwegs. Im laufenden Jahr gab es zwar eine Delle, die aber sehr, sehr schnell wieder repariert wurde. Nun kommen wir allerdings auch in charttechnischen Kursbereich hinein, wo es charttechnisch etwas Widerstand geben könnte, nämlich der Bereich um etwa 1.800 Dollar je Unze. Wie geht es nach Ihrer Erwartung weiter, zum einen kurzfristig und dann eben aber auch langfristig?
Bei Gold geht es nur zunächst mal um die langfristige Entwicklung, die habe ich dutzendfach vorgetragen. 3.000 Dollar, die Unze in etwa jetzt, von jetzt an 4 Jahren. Letztes Jahr waren es 5 Jahre und so wird sich der Goldpreis auch entwickeln. Getragen wird er von verschiedenen Komponenten, die kennen wir ja alle. Am wichtigsten sind die vor allen Dingen die ETFs, die Gold-ETFs. Diese sind wachsen permanent, vorsichtig, und werden platziert in verschiedenen Fonds, insbesondere rund um die Londoner Vermögensverwaltungsgesellschaften. Das ist der wichtigste Markt. Keine Riesenspekulation, sondern Step by Step. Der Hintergrund ist relativ leicht zu sagen. 160.000 Tonnen gibt es in der Welt Gold. Rund 50.000 gelten als nachgewiesen. Davon etwa 50% als förderwürdig, der Rest wahrscheinlich nicht. Dem steht aber ein Geldvolumen in der Welt gegenüber, wofür es Quoten gibt, die man früher geschätzt hat. Es gab ja früher keine genaue Statistik. Aber die goldene Regel war immer, dass der Goldmarkt in etwa 9-10% oder 8-10% des Marktes für liquide Assets repräsentiert. Im Moment sind es 4,5-5. Die Lücke, wie eben gesagt, bedeutet eben eine Verdoppelung des Preises. Nun sind wir ja schon über die Hälfte hinaus, das heißt bis 3.000 fehlen ja nur noch 1.200, also das lässt sich machen. Rechnerisch hat das zur Folge, dass Sie mit einer Quote von um die 15-16% per annum pro Jahr Preissteigerung im Gold rechnen können. Inklusive technischer Korrekturen hin und her, alle Gerüchte, die dazu gehören, ersparen wir uns. Aber es lässt sich gut rechnen. Diese Rechnung habe ich schon bei 1200 aufgemacht oder 1250, glaube ich, war das. Und sie hat nach wie vor Bestand.
Okay, das ist ein Wort, 3.000 Dollar hier Unze bei Gold. Klasse. Herr Bernecker, vielen Dank für dieses Gespräch, Ihre Gedanken, Ihre Einschätzungen. Liebe Zuschauer, wir sind ans Ende des heutigen Gesprächs hier an dieser Stelle in dieser Sendung gekommen. Wir dürfen Ihnen noch einen richtig guten Tag wünschen. Wenn Sie in Urlaub sind, auch einen richtig schönen Urlaub. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit diesem Beitrag wird weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Auch sind die Inhalte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen zu einem Anlagetitel zu verstehen. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch nicht obligatorisch einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hanse A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in diesem Beitrag vertretenen Meinungen stellen ausschließlich Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Meinungsänderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Dasselbe gilt für technische Analysen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer bzw. auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in diesem Beitrag besprochen wurden, findet nicht statt. Jedes Investment beinhaltet Risiken. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Selbst ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Entwicklung von Devisenkursen kann im Einzelfall die Performance beeinflussen bzw. belasten. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, können Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Inhalte, die wir selbst über das Internet inklusive Social Media, wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.